Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung, meine Damen und Herren. Ich habe meinen Impuls, der hoffentlich einer ist, das werden wir dann sehen, genannt Neue Kunst, neue Welt und alte Ängste. Die Grundlage meines folgenden Impulses sind zwei meiner Forschungsschwerpunkte und eine persönliche Erfahrung aus unserer jüngsten Vergangenheit. Ich habe mich seit 20 Jahren intensiv mit den Abwehrbewegungen und Feindschaften gegen das staatliche Bauhaus befasst, also mit den ästhetischen, weltanschaulichen und politischen Intentionen der Bauhäusler wie der Bauhausgegner. Zudem beschäftige ich mich mit neureligiösen Konzepten und Tendenzen in der Gesellschaft seit etwa 1800, deren Bewohner der sogenannten transzendentalen Obdachlosigkeit, das ist ein Begriff von Georg Lukács, vor allem moderner, gebildeter Menschen, zu entkommen versuchten. Es ist nämlich nur ein Bestandteil des sozialen Mythos der Moderne, dass in unserer wissenschaftlich-technischen Welt Religionen oder andere Transzendenzversprechen langfristig überflüssig würden. Ab 2014 habe ich in Dresden und Sachsen Dutzende Bürgerversammlungen und Podien zu Fragen der Migration, der sogenannten Flüchtlingskrise und den damit zusammenhängenden geistig-politischen Verwerfungen in unserer Einwanderungsgesellschaft moderiert. Hörte man dabei den Menschen genau zu, so wurde man mit Formen ausgeprägter sozialer Verunsicherung, der Sehnsucht nach Ordnung, Sicherheit, Gemeinschaft und Glück konfrontiert und mit dem, was Erich Fromm schon in den 20er Jahren als Furcht vor der Freiheit interpretiert hat. Ich werde heute versuchen, einen Blick auf das Bauhaus und die Politik zu werfen, der uns eine Brücke in unsere Gegenwart eröffnen könnte. Warum war das Bauhaus damals so irritierend für viele? Gegen welche unausgesprochenen Regeln des Kunst- und Kulturbetriebs, des Mainstreams in Politik und Kultur, verstieß die legendäre Kunstschule? Warum bleiben avantgardistische Kunstpraxen bis heute ein irritierendes Ärgernis? Und warum ist die Überzeugung, Kunst sei unpolitisch, ja müsse dies sein, so zählebig im Seelenhaushalt zahlreicher unserer Zeitgenossen? Es geht mir also um den Zusammenhang von Kunstpraxis und gesellschaftlicher Sinnsuche, um den Wunsch nach kultureller Identität in Zeiten krisenhaften, unberechenbaren und beängstigenden sozialen Wandels. Schließlich um die Frage, ob und wie sich die klassische Moderne und die Postmoderne ähneln, aber natürlich nicht gleich sind. Letzte Vorbemerkung. Wenn man von dem Bauhaus spricht, darf man dessen interne Heterogenität und die ästhetische Differenz in der Persönlichkeit und der Kunst einzelner Bauhausmeister wie der Studenten nicht vergessen, das haben wir heute schon öfter gehört. Das Bauhaus gab es nur als rechtlich verfasste Schule, als Glücks- oder als Zerrbild und heute als Baumarkt. Ich entwerfe im Folgenden einen historischen Holzschnitt mit groben, kantigen, jedoch nicht falschen Zügen, die man später im gemeinsamen Gespräch differenzieren kann. Staatliche Müllzufuhr nannten konservative deutschnationale Weimarer Bildungsbürger das staatliche Bauhaus und äußerten den Wunsch, man wolle in der Klassikerstadt kein München-Schwabing haben. Nach 1918 wurde das Wort vom Kulturbolschewismus populär im Kampf gegen die Avantgarde, die man ab 1933 bekanntermaßen als entartet aus dem deutschen Kulturkosmos auszugrenzen versuchte. Die Architektur des Bauhauses nannten die einen Fellachen-Architektur und die anderen Zahnarztstil mit Siedlungswürfeln. Solche Stigmatisierungen beerbten ältere Feindschaften, die man im Blick auf die Bauhausgeschichte kennen muss. Feindschaften des späten 19. Jahrhunderts gegen die damalige Avantgarde. Dazu muss man wissen, dass sich im Zuge des Aufstiegs und der Ausformung des deutschen Bürgertums eine Art nationaler Kunstkonsens herausgebildet hatte. Die Engführung von Kunst, nationale Identität und Bildungsbürgertum, das sich als wichtigster Verwalter der kulturellen Habe der Nation verstand, wurzelte in der Überzeugung, Doppelpunkt, Kunst kommt aus dem Volk, bildet das Volk, erhebt über den Alltag und sollte Ausdruck nationaler Größe sein. Schillers Idee, dass es die Schönheit sei, durch die wir zur Freiheit wandern, und dass Kunst das wesentliche Medium der Selbstvervollkommnung des Menschen sei, aber weder der Markt noch die Politik, hatte im kulturellen Gedächtnis des Kaiserreichs in veränderter Form überwintert. Die europäisch-weltbürgerliche Intention der deutschen Klassiker war jedoch bei vielen Gebildeten zugunsten der Fiktion rein deutscher Kunst und Kultur sukzessive abgeschmolzen. Eine weitere einflussreiche Idee stammt von Richard Wagner, nämlich die, dass es der Kunst vorbehalten sei, in Zeiten wachsender Kirchenferne und Christentumsferne sowie einer sich fragmentierenden Gesellschaft den Kern der Religion zu retten. Der andere Kunstreligionsapostel hieß Friedrich Nietzsche, der sich allerdings weniger dem germanischen Götterhimmel als dem Olymp zuwandte. Kurzum, viele bürgerliche Kunstenthusiasten erwarteten von Kunst Schönheit, eine Orientierungsfunktion, einen Ausdruck nationaler Größe und die Erhebung über den Alltag einer Gesellschaft, die sich rasant industrialisierte, verstädterte, politisch und weltanschaulich pluralisierte und zugleich massenhafte soziale Kollateralschäden generierte. Dann kam, ausgerechnet aus dem Land des Erbfeindes, also Frankreich, der Impressionismus nach Deutschland. Er löste eindeutige Bilder in pointillistische Eindrücke auf. Er schilderte Bordell- und Boudoir-Szenen. Er entstand anfangs weniger in den Kunstakademien, sondern in Café- und Künstlerhäusern. Der Naturalismus setzte noch einen drauf und zeigte der Wohlstandsgesellschaft jener Jahre ihre Abgründe, schilderte das Elend des Proletariats und die Doppelmoral von Bürgern. Künstler stellten ihr Werk außerdem in den Dienst linker politischer Ideen. Das verletzte nicht allein konservative Kunstfreunde, sondern auch manchen Künstlerkollegen, der sich der Idee des La pour la, dem Symbolismus oder gar der Décadence verschrieben hatte. Die Avantgarde um 1900 schließlich war europäisch international vernetzt und damit lockerte sich bei manchen Künstlern sowie dessen Bewunderern der zwingende Zusammenhang von Kunst und Nation. Und noch schlimmer, das gebildete Bürgertum konnte sich über einen eindeutigen, verbindenden und damit vergemeinschafteten Kunstbegriff nicht mehr einigen. Die Fragmentierung der Gesellschaft, die Vielfalt der Selbstbilder kehrte wieder im Pluralismus der Stile und der Ismen. Und die wachsende Abstraktion im Werk moderner Künstler, die Auflösung der Form oder die ungewöhnliche Erweiterung der Farbpalette standen quer zum Bedürfnis vieler Kunstbetrachter nach einem eindeutigen, klaren und verbindlichen Ausdruck, nach Bildern, auf denen man erkennt, was man sieht. Der Erste Weltkrieg ließ emotional, politisch, sozial und ästhetisch in Europa keinen Stein mehr auf dem anderen. Das alte Europa wurde zur Welt von gestern. Was diejenigen jedoch hoffnungsvoll stimmte, die ohnehin eine neue Welt, einen neuen Menschen und neue Gemeinschaft mit Mitteln der Kunst, des Designs und der Architektur schaffen wollten. Und die als Künstler avantgardistisch wie als Zeitgenossen explizit politisch sein wollten. Habituell und lebensweltlich beerbten viele weiterhin die alte Bohème, um sich selbst dort zu finden und den Bourgeois zu ärgern. Zwar ging es dem Arbeitsrat für Kunst, dem Bauhaus oder einzelnen Künstlergruppen ebenfalls um Gemeinschaft in Gesellschaft, gar um Volksgemeinschaft, nach 1918 ein Begriff aller politischer Lager, um Utopie, Zukunft, Frieden und Glück. Doch die kulturelle Praxis der Kunstavantgarden der Republik traf nur bei einer Minderheit der Eliten auf enthusiastische Begeisterung und mäzenatische Unterstützung. Die Masse der Bevölkerung verstand all dies nicht. Eine starke Mehrheit im konservativ-deutschnationalen Bürgertum wollte das nicht. Man muss sich nur an die westdeutschen Kunstdiskussionen der 1950er Jahre oder den Formalismusstreit der frühen DDR erinnern, um zu erkennen, dass das auch nach 1945 noch kein schwarzbrauner Schnee von gestern war. Auch die heutige Kanonisierung modernster Kunst in den Museen, Feuilletons und in der Kunstwissenschaft täuscht manche bisweilen darüber hinweg, dass es dabei weiterhin um eine Eliten- und Mittelschichtbegeisterung geht, die viele unserer Mitbürger nicht teilen. Nun haben wir jüngst gelernt, dass man Fischfilet in feiner Sahne nicht nur in Bauhäusern, sondern auch in Brauhäusern verzehren kann. Keine Angst, ich werde weder die Debatten um eine der wohl interessantesten und zugleich umstrittensten Politpunk-Bands unserer Tage noch die Reaktion der Dessauer Bauhausleitung debattieren. Nur hätte ich persönlich die Absage des Konzerts durch Frau Perren nicht ständig, wie nahezu in allen Medien, erbärmlich genannt, sondern vielleicht auch verständlich, vielleicht auch falsch oder unangemessen. Denn eine Entscheidung als erbärmlich zu bezeichnen, trifft die handelnde Person, nicht die Handlung. Das negative Labeling oder gar die Stigmatisierung von Menschen aber ist aktuell derart en vogue, sodass unser aller politische Kultur Schaden nimmt. Ich versuche abschließend anzudeuten, was mir an diesem Kunsteklat zwischen Punk und Populismus, Kunst und Demokratie bekannt vorkommt und was die Fischfilet-Gegner vom sehr pauschal formulierten Rechts denn so aufregt. Die Band setzt bekanntlich auf laute Musik, mal drastische, mal kluge, die Komplexität von Politik und Gesellschaft reduzierende Texte, antibürgerliche Provokationen und Posen sowie politische Überzeugungen, denen es letztlich nicht nur um eine geile Mucke oder die pure Freude am Leben, der Liebe und dem Jungsein geht, sondern eigentlich um den Erhalt unserer offenen, streitbaren und zerstrittenen Gesellschaft. Das impliziert massive Kritik am Status quo, den zahlreiche Zeitgenossen wieder als bleierne Zeit begreifen und der vielen Angst macht. Fischfilets Traum von Gemeinschaft und Glück aber hat mit den Kollektivvorstellungen derjenigen wenig zu tun, die solche Musik und solchen Habitus strikt ablehnen. Gerade weil wir in Zeiten neuer Unübersichtlichkeit, so Habermas, der reflexiven Moderne, so Ulrich Beck, oder in einer Gesellschaft der Angst, Heinz Bude, leben, gieren viele Menschen nach Eindeutigkeit, Orientierung und Sinn. Wilde anarchische Kunstpraxen stören dabei allerdings sehr. Populismus, Rassismus, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit haben stattdessen Konjunktur. Und warum ist das so? Sie machen unsere Weltbilder einfacher und klarer. Wer andere ab- oder ausgrenzt, wertet sich selber auf. Denn Abwertungs- und Selbstaufwertungsdiskurse gehören zusammen. In solchen Kontexten und Problemlagen kann Kunst wohl kaum unpolitisch sein. Auch wenn es darum geht, auf den Selbstwert künstlerischer Praxis und die Freiheit künstlerischer Produktion zu achten. Schon das Zulassen oder die Absage von Veranstaltungen verlangen Augenmaß und einen festen politischen Standpunkt. Denn wahrgenommen werden sie von der Öffentlichkeit ohnehin als politische Entscheidung. Insofern war das alte und ist das neue Bauhaus immer politisch. Was dann nicht stört, wenn der menschen- und strafrechtliche Rahmen ebenso wenig verlassen wird wie die demokratischen Regeln unseres Grundgesetzes. Das gilt im Übrigen auch für die radikalen Kritiker bürgerlicher Kunst und Lebensweisen. Unsere Freiheit ist fraglos ein Glück. Da aber Freiheit immer auch den Zwang zur Entscheidung beinhaltet, gilt für sie, was Karl Valentin einmal über die Kunst gesagt hat. Sie ist schön, macht aber viel Arbeit. Ich ergänze, das gilt auch für die Demokratie. Vielen Dank.